Pro und Contra, wir sind zurück nach 2 Wochen Pause. Die erklären wir schnell und wir erklären noch ganz einen Haufen anderes. Wir reden über Formel 1, Fußball, Eishockey und Schach.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich glaube, jetzt hast du die Leute rausgeschmissen vorher. Also zuerst wollte ich sagen, neue Woche, neues Glück. Und nachher ist mir das aber im Hals bleiben stecken, wenn du, Dino Kessler, von Schach hast angefangen zu schwätzen. Und ich glaube, das müssen wir jetzt einfach so stehen als Cliffhanger. Die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern haben wahrscheinlich schon am Rand mitbekommen, dass in der Schachwelt drunter und drüber geht. Spoiler Alert, auch wir bringen kein Licht ins Dunkle. Oder, ich weiß es nicht. Also, außer du hättest mir etwas nicht verraten, aber da ja, darf man gespannt bleiben. Ja, wir sind eine Weile weg gewesen.
Ja.
In meinem Namen, es hat uns niemand vermisst, aber jetzt sind wir zurück.
Du bist wieder mal in der Ferien gewesen.
Ich bin in der Ferien gewesen.
Easy, easy.
Das wieder mal, der Unterton passt mir irgendwie nicht so ganz.
Ich habe das Glück, dass wenn ich Ferien habe, machen wir gleichzeitig Sommerpause. Und bei dir nicht immer.
Ja, zu dem, also wenn du jetzt clever bist, dann verkaufst du so, dass du deine Ferien mit unserer Sommerpause synchronisierst, als ultimativer Teamplayer. Aber
ja. Das wäre unglaubwürdig, wenn nicht Cleverness würde vorgehen.
Fehlt eine gewisse Abzocktheit.
Absolut.
Wo ja, dir eigentlich sonst einmal schon noch zugeschrieben ist. Aber ja,
du. Ja, und da muss man auch noch sagen, letzte Woche wären wir eigentlich bereit gewesen. Du hast grosse Bereitschaft, bist sogar aus der Ferien gekommen und dann sind wir aber. Leider haben wir nicht in unser Studio können, weil das besetzt war.
Unser Studio war tatsächlich beleidigt gewesen. Zu unserer Überraschung. Nicht Euphorie.
Nicht Euphorie.
Also ja, nein, überrascht sind wir gewesen, nicht euphorisch. Also wir sind da reingekommen und haben dann...
Enttäuscht sind wir gewesen.
Ja, also
wir
haben unser
Studio vorgefunden, haben besetzt durch Vertreter vom Turbokapitalismus.
Schweizer Grossbank.
Unvorstellbar.
Hat ein Nachhaltigkeits... Talk aufzeichnen.
Völlig absurd.
Das heißt, ausgerechnet. Ich glaube an das Gute in den Schweizer Banken.
Gut. Das, dann glaube ich, ich an klar, das Schach.
Immer noch Kunde bei der Raiffeisen Schweiz. Nach all dem, ja, was dein Landsmann da. Was ist das?
Mein Landsmann. Unser Landsmann meinst du?
Was unser?
Kurdin.
Bündner,
das ist ein Schweizer.
Bündner Landsmann ist das.
Na gut, ich bin längstens Zürcher.
Das behauptest du immer,
ja.
Bis nachher irgendwelche Zürcher Grossbanken irgendeinen Blödsinn machen und dann bist du wieder Bündner.
Nein, das sehe ich nicht so eng mit dem Kantönchen. Man muss da flexibel sein. Dort, wo man sich daheim fühlt, dort kommt man eigentlich her.
Und du fühlst dich
in Zürich.
Zürich-Oerlikon.
Egal wo, in Zürich.
Also gut.
1-12 Kreis sind wir alle Heimat. Und Heimat genug, dass ich weiss, dass ich jederzeit auch in einen anderen kann. 1 habe ich schon gehabt. Also schon gewohnt. 3, 5, 6 und jetzt 11. Habe ich sonst noch? Nein.
Da fehlen schon noch ein paar.
Ja, 11 gefällt mir eben so gut, dass ich mein Nomaden-Dasein für eine Zeit lang quasi ausgesetzt habe.
Aha.
Und aber irgendwann habe ich dann auch das Alter, wo man vielleicht nicht mehr zügeln will. Muss ich auch sagen.
Ja, zügeln ist doof. Ja, also zügeln macht keinen Spass. Es ist einfach anstrengend, aufwendig und ja... Weiss nicht. Da muss man immer aufräumen vorher. Und nachher ist alles puff. Und dann steht monatelang noch Zeug rum.
Ja.
Es muss man die Nachbarn zum Apero einladen. Sehr ärgerlich.
Zeit und Nerven.
Je nachdem. Ja, also wirklich. Ein immensen Aufwand. Also, okay. Aber du hast gesagt, Nomaden da sind ausgesetzt. Also da ist da dann eigentlich mit einem... Können die anderen Quartiere noch nicht aufatmen?
Nein. Wobei, 4 möchte ich eh nicht, das ist mir zu hip. 5 habe ich schon gehabt, eben 6, 7, Wittikon, nein.
So alt bist du doch noch.
Seefeld ist nicht mehr bewohnbar, seit da diverse Hunde eingefallen sind und Preise irgendwo aufgetrieben haben. Ins Unermessliche. Finde ich auch nicht cool, muss ich ehrlich sagen, Seefeld einfach. Ja.
Also man muss dazu sagen, der Podcast wird in einem Podcaststudio im Zürcher Seefeld-Quartier aufgenommen. Du könntest zu Fuß im Morgenrock geschwind kommen. Nein, vielleicht wollen wir das gar nicht. Ist vielleicht gut,
ja.
Bleibst du im Kreis auf.
ihr und ich, wir wollen das beide nicht.
Nein,
nie, also niemand will das. Niemand will das. Nein, ich bin Oerlikon ist interessant zu beobachten, es wird gebaut wie verrückt, also um den Bahnhof Oerlikon herum
schon.
Der Bahnhof selber ist ja schon saniert und umgebaut worden, wirklich gut gemacht, gelungen. Eine anständige Grösse und jetzt rundum sprießen die Hochhäuser nur so aus dem Boden.
Boomtal also, Oerlikon.
Auf dieser Seite vom Bahnhof im Osten und jetzt auch im Westen, Franklin Tower.
Jetzt musst du mir helfen, welches ist der Osten?
Der Andreasturm. Bahnhof Oerlikon Osten ist dort, wo die 12 in Tram vorbeifährt.
Dort, wo also das Hallenstadion ist im?
Das Hallenstadion ist wahrscheinlich im
also wenn ich,
Osten, ja.
Also richtig altes Oerlikon sozusagen.
Vom Bahnhof.
Das ist so richtig. Dort, wo es sieht wie alt, das haben wir schon mal besprochen an dieser Stelle.
Es sieht nichts in der Schweiz aus wie alt und da kann ein Alter stolz sein drauf, weil es sonst nichts bleibt.
Selbstverständlich.
Vom Bahnhof Oerlikon ist das Hallenstadion im Osten, weil das weiss ich, weil von dort aus schaut man richtig Berge.
Aha.
Dort, wo ich geflüchtet bin.
Gut.
Von dort, wo die Felswände. Zum Glück bin ich nicht mehr dort, ich schaue lieber in ein Hochhaus her, auch von nahe. Als von weitem an der Felswand.
Mit diesen Worten bedanken wir uns für diese Woche fürs Philosophie-Podcast. Nimmst du später noch auf mit dem Hausphilosoph? Wer ist echt das?
Ah, mit dem derzeitigen Vertreter von Fiat Lux, gern weiss gekleidet und in der Nähe von einer Badwanne, wenn es irgendwie möglich ist.
Da wollen wir schon wieder beim Morgenrock wären. Also jetzt reden wir über Sachen, die tatsächlich auch in der frühen Morgenstunde sich zugetragen haben. Es ist Auto gefahren worden am Wochenende, Formel 1. Max Verstappen ist zum zweiten Mal nacheinander Weltmeister. Das Mal war es ein bisschen weniger knapp gewesen als beim letzten Mal, was auf der letzten Runde bekanntlich zum, an dieser Stelle auch schon viel diskutierten, dramatischen, hoch umstrittenen Finale gekommen ist. Mittlerweile ist man sich einig, dass es überhaupt nicht so gelaufen ist, wie es hätte sollen. Das einzige Opfer, das das Ganze eigentlich gefordert hat, neben dem nächsten WM-Titel für Lewis Hamilton, ist der Kopf oder der Job vom Rennleiter, vom damaligen, von Michael Masi gewesen. Jetzt ist die ganze Sache ein bisschen weniger knapp gewesen. Das Resultat das gleiche. Max Verstappen verdient den Weltmeister.
Ja, also aber aufgrund von der Überlegenheit von Red Bull schlussendlich schon. Ja. Aber ich mag mich erinnern, Anfang der Saison hat man geschwärmt, wie spannend dass das plötzlich ist. Ferrari,
erinnere mich an meine Worte.
Mindestens auf Augenhöhe. Und dann hat scheinbar Red Bull doch wieder einen Weg gefunden, um das Auto so zu entwickeln, dass man wieder unschlagbar wird. Es ist dann, glaube ich, irgendwie nach dem 14. Rennen, nach Spa, ist eigentlich schon klar gewesen. Der Verstappen wird wieder Weltmeister. Wir haben 22 Rennen. Jetzt in Steigmeißel ist es nach dem 18. Rennen gewesen. Es ist immer noch 4 GPs.
Das ist ein bisschen früh für meinen Geschmack.
Fast 25% von der Saisondistanz, wo noch zu fahren sind und man weiß schon wieder, was passiert ist. Und man weiß es schon länger. Es ist ein Rückfall in die alte Zeit. Die Regeln funktionieren einfach nicht. Und diese Budgetobergrenze funktioniert scheinbar auch nicht. Da haben wir jetzt ein Vergehen nachgewiesen gekriegt von Red Bull.
Eben, jetzt wollte ich gerade sagen, Red Bull hat eigentlich beschissen, oder? Also
genau.
Du hast jetzt gesagt, die haben das Auto, die sind uninholbar gewesen. Das hat auch Gründe. Also man hat an dem Auto offenbar sehr lang und sehr viel rumgeschraubt.
Ja, also ich glaube kaum, dass du in den ersten drei Rennen kannst, gleich auf sie mit Ferrari oder leicht im Rückstand. Ich glaube, Charles Leclerc hat 2 von 3 Rennen gewonnen dort. Und dann plötzlich so eine Überlegenheit herbringst, ohne dass du am Auto weiterentwickelst. Und das Weiterentwickeln, das kostet wahnsinnig viel Geld, oder? Also, erstens mal sind die Entwicklungen, die du gemacht hast, scheinbar Mülltonnen gewesen, also musst du neu machen. Aber gezahlt hast du die alten auch schon. Und genau das hat man eigentlich wollen eindämmen. Dass die ganz reichen Rennstelle,
dass deine Fehler kannst mit Geld eigentlich
einfach
ausbügeln.
Unendlich Geld zur Verfügung haben, zum Weiterentwickeln, bis am Schluss immer dominierend. Das ist immer so in der Formel 1, dass eigentlich ein oder zwei Rennstelle vorneweg sind. Wieso, dass man das irgendwann mal lustig gefunden hat. Wahrscheinlich, wenn es deinen Fahrer trifft, dann findest du es lustig, obwohl es nicht spannend ist, was auch absurd ist im Sport eigentlich. Aber man hätte mit den Regeländerungen eigentlich dafür sorgen wollen, dass alle mit ungefähr gleich langen Spiess kämpfen. Und jetzt bringt man es wieder nicht her. Also eben auch die Budget kontrollieren. Das ist in Europa einfach nicht möglich. Da schwant einem immer zum Beispiel Amerika, Nordamerika vor, wo das funktioniert in geschlossenen Ligen mit Gesamtarbeitsverträgen, wo empfindliche Strafen können ausgesprochen werden, wenn jemand beim Betrug verwünscht wird. Also, da gibt es Draftpicks, die wegfallen, über Jahre zum Beispiel, wo dann die Franchises empfindlich treffen. Also da ist man in einem Konzept drin, wo alles zusammengreifen muss, damit es funktioniert. Und das ist da bei der Formel 1 einfach nicht gegeben. Also das sind immer die Reichsten, die bestimmen, wo es durchgeht. Und denen ihr Interesse ist natürlich, dass sie ihre Vorteile in der Hand behalten. Also die wollen gar keine Wettbewerbsfähigkeit, die wollen einfach ihre Vorteile behalten.
Aber jetzt ist doch der Aufschrei groß gewesen. Sind die Amerikaner gekommen, die Liberty Media, oder wie heisst sie?
Ja.
Haben Bernie Ecclestone die Formel 1 abgekauft und zuerst einmal durchgeschüttelt. Also sind ja ein paar Traditionalisten. Ich glaube, das erste Mal sind sie verschrocken, als die Grid Girls verschwunden sind. Völlig... endgültig, also es war höchste Zeit gewesen, dass das passiert ist. So ein Anachronismus, den man aufgeräumt hat damit, wo man dann irgendwie im amerikanischen Puritanismus zugeschrieben hat. Wer regelmäßig US-Sport schaut, man weiss, dass es nicht so ist. Also dort ist der Cheerleader alive and well. Man staunt dann immer, also ich staune dann immer wieder über das, aber ja, scheinbar scheint es eine Nachfrage zu geben nach dem Cheerleader an und für sich.
Das ist ja auch Sport dort, oder? Also die haben ja eigene Cheerleader-Landesmeisterschaften, wo die Akrobatik-Wettbewerb dann...
Den Teil würde ich auch nicht in Abrede stellen.
Auch durchgeführt und bewertet werden, oder? Also der optische Eindruck, der ist ja unzweifelhaft, aber ich glaube, die Amerikaner haben es einfach fertig gebracht, das so zu verkaufen, dass die Leute das so wollen, dass die Leute auch so dort herstehen, ob dann das Frauen oder Männer sind. Es gibt ja auch Männer, die Cheerleader-Wettbewerb mitmachen und die Akrobatikübungen und die Türme muss aufbauen miteinander. Das hat immer jegliche Anrüchigkeit verloren bei den Amerikanern. Wir Europäer sind einfach noch nicht so weit. Oder
wir
denken nicht gleich.
Dass Cheerleader einen akrobatischen Anspruch haben, dem würde ich definitiv nicht widersprechen. Das ist sicher so. Bei US-Sportteams siehst du aber relativ selten einen männlichen Cheerleader, der irgendwie leicht bekleidet sich irgendwie durch die Luft schrubbt, sondern im Normalfall, oder sehr oft sind es, ich glaube, der Sex-Sales-Faktor schon noch relativ gross. Man hätte dann auch in der NFL den einen oder anderen Skandal noch gehabt, um Bezahlung und auch übergriffige Handlungen. Also, ja, das ist, ich glaube, ein bisschen ein Problemfeld. Das sollten wir jetzt vielleicht gar nicht aufmachen, weil wir sind eigentlich bei einem anderen Problemfeld gewesen. Ich wollte nur sagen, dass die Amerikaner die abgeschafft haben, das ist eigentlich gar nicht unbedingt typisch amerikanisch. Mir erstaunt, dass man, also du sagst eben, in Europa kannst du zum Beispiel im Fußball oder im Schweizer Hockey hat man sich mit dem Thema beschäftigt, Gehaltsobergrenzen nicht kontrollieren. Wahrscheinlich nicht.
Also du kannst so, versuchen, dass es funktioniert. Du hast keine legale Basis, um das durchzusetzen, sagen wir es so. Also du kannst eine Schweizer AG kannst du nicht so überbewusst, sagen wir es, die Form von Aktiengesellschaft, die wir meistens haben, die nicht börsenkotierten, da kannst du nicht Einsicht erlangen in alle Details von den Ausgaben.
Also es würde wahrscheinlich Mechanismen geben, bin ich sicher, ob das auf Schweizer Ebene... Also Es gibt ja mehrere Gutachten von der EU-Kommission zum Beispiel, die sich damit beschäftigt hat, die besagen, dass wenn die UEFA zum Fußball sich würde bekennen zu so einem System, dass das mindestens mit EU-Recht kompatibel wäre, also dass es nicht per se mal zum Scheitern verurteilt ist. Jetzt ist aber die Formel 1, ist nicht ein geschlossenes. Doch, eben. Es ist nicht so. Sorry, zwei Sätze, was man sagen. Die Formel 1 ist nicht ein System, das nach unten offen ist, wo es dann sowieso kompliziert wird, sondern es ist eine geschlossene Veranstaltung. Du hast je nach Saison eine gewisse Anzahl Rennstellen, die mitfahren. Aber es gibt kein Recht darauf, in der Formel 1 zu fahren. Du musst dich dort beteiligen und unterschreibst einen Vertrag und dann machst du mit.
Also du musst dich einkaufen, im Sinne von, könntest dich auch einkaufen, das Geld würden sie nehmen, aber du kannst auch das Team übernehmen.
Genau.
Aber dann übernimmst du auch Verpflichtungen, die das Team vorher eingegangen ist. Und die Verträge zwischen der FIA und, also früher der FOA, Formula One Agency oder was es war, und jetzt der Liberty Media, wo die neuen Besitzer sind, die Verträge, die sind, da sieht man auch nicht rein. Also das ist nicht ein Gesamtarbeitsvertrag, wo alles genau definiert
aber
ist.
Aber du könntest das machen.
Das könnte man machen, wenn man will. Ich weiß nicht, wie es mit der EU aussieht, weil die meisten Rennställe sind in England ansässig und die sind ja aus der EU austreten. Also wird es dann dort schon schwierig mit EU-Gesetz anzuwenden auf die Engländer, die ja sehr, sehr empfindlich reagieren, wenn es um den Europäischen Gerichtshof gegangen ist. Mag man sich erinnern, früher Rees-Mogg, glaube ich, eben so lustig gemacht hat über die europäischen Richter, also dort die Handhabe, die ist einfach nicht gegeben. Und der Wille von diesen Formel-1-Managern, sich an irgendwelche Abmachungen zu halten, das ist also denkbar klein. Das wollen die gar nicht. Die wollen, wie gesagt, Vorteil haben, die wollen es behalten.
Aber die müssen, also einen Vorteil kannst du ja nur haben, wenn du mitfährst. Also die Aufgabe von der Besitzer wäre jetzt, einen Dreh zu finden. Und das ist das, was mich erstaunt, was mich aufrichtig überrascht, dass die Amerikaner, denen hat man so wahnsinnige Härte nachgesagt, die Zöpf-Traditionen gekillt, zum Teil die Seele von der Formel 1 in Frage gestellt, die sollen nicht in der Lage sein, eine griffige Handhabe zu finden. Also das enttäuscht mich sehr, tatsächlich. Weil, also, auf dem Papier tönt das einfach, du willst mitfahren, es gibt Regeln, du haltest dir die Regeln.
Ja, und gleichzeitig ist es nie die Idee gewesen, von der Formel 1 einen absoluten Wettbewerb zu garantieren, sondern da hat man einfach gesagt, der technologische Wettbewerb ist uns wichtiger und die, die dort am besten arbeiten, die sollen auch einen Vorteil haben. Dann hat man das immer verbunden mit den Sprüchen, ja, das fließt dann auch in den Strassenverkehr ein. Ja, mittlerweile muss man sagen, ja, bei mir in der Binzmühlstrasse habe ich noch nie einen Red Bull vorbeifahren gesehen. Also sowieso kein Formel 1 Auto, hoffe ich, aber das gibt es ja nicht. Also Red Bull baut ja kein Kraftfahrzeug für Privatpersonen. Das hat sich ausgereizt, die Technologie ist ausgereizt, da gibt es keine neue Erkenntnis mehr, da gibt es noch Derivat von Derivat wieder, aber neu erfinden kannst du die Renntechnologie nicht mehr und da fließt auch nichts mehr zurück, also da ist man im Privatverkehr schon längstens weiter, das sind alles Ausreden. Aber um was es geht, dass man einen Wettbewerb herstellt, das versucht man ja mit diesen Budgetobergrenzen zu machen. Gleichzeitig hat man gewusst, man kann es nicht kontrollieren, weil eben die Firmen fangen an, Tochterfirmen zu gründen, zum Beispiel eben dann in England Red Bull Limited gründet, so und so Limited, wo dann Nachttischli und Fischrouten herstellt, offiziell. Und dann hast du, wenn du schon 10 Ingenieure hast, die einen Heckflügel tüfteln, dann hast du einen riesen Vorteil, weil wenn die etwas herausfinden, was die anderen nicht herausfinden, und dann wird das umgesetzt, dann bist du einfach schneller nachher. Also eben, die Verfehlung von Red Bull ist weniger als 7 Millionen, haben sie gesagt, bei einem Budget von 148 Millionen. Wenn du 7 Millionen zu viel ausgibst, dort ist die Grenze zum schweren Verstoß. Jetzt hat FIA untersucht, sagen sie, und sie haben weniger als das gefunden. Also Verstoß zwischen 0 bis 7 Millionen ungefähr. Aber wenn das nur schon 5 Millionen sind und die haben für 5 Millionen weiterentwickelt, dann haben sie für 5 Millionen mehr weiterentwickelt als die anderen. Oder die anderen sind weniger schlau gewesen und haben zwar auch entwickelt und beschissen, aber haben nichts herausgefunden. Das ist selber die Schuld. Aber darum sage ich, man muss die Auto einfrieren. Das ist der einzige Weg. Und auf den technologisch Habakuk verzichten.
Was heisst eingefrieren?
Was da vorbringen. Die musst du homologisieren. Anfang Saison heisst, das Auto stellen der Herren, das wird homologisiert. Heckflügel, Frontflügel, Unterboden darfst du eh nichts mehr machen. All die kleinen Winglets, die sie hatten, mitten im Auto drin, die müssen eh verboten bleiben. Und dann musst du mit dem Auto fahren. Und das Auto musst du so konzipieren, dass es sowohl in Monaco als auch in Monza funktioniert. Da kann man vielleicht sagen, nach der Hälfte von der Rennen darfst du einen neuen Heckflügel bringen und einen neuen Frontflügel. Aber wenn du die bringst und einsetzt, dann musst du mit denen fertig fahren. Dann hast du Kostenkontrolle, ganz sicher. Also, wenn du nichts mehr verändern darfst, dann kannst du auch kein Geld mehr investieren. Du kannst schon am neuen Auto arbeiten, aber dort hast du wieder die gleiche Budget-Obergrenze, die du musst einhalten, wenn du das dann noch machen willst. Also, wenn die einfach entwickeln wollen, ohne dass die Teile können brauchen, sind sie selber die Schuld.
Aber, ja, okay. Also, ich finde, das hat einen gewissen Charme. Aber dann hätten wir jetzt diese Saison, wäre der Mercedes, wie lange wäre er noch gekoppelt? Bis? Da wäre bis auf Spielberg oder so.
Ja, lang, das weil also der Hamilton, lang. Der Hamilton und der Russell hätten dann irgendwann mit schweren Beckenbrüchen, während die zuerst in Kliniken noch in die Reha kommen, die nächsten Piloten auch. Mercedes wäre wahrscheinlich irgendwo Region 7, 8 hin. Mhm. Also die haben ja auch weiterentwickelt. Also man niemand erzählen, dass die nicht weiterentwickelt haben, weil zum das Bouncing, oder wie man dem auch immer sagen will, ich sage dem Bouncing ist am einfachsten, alles andere musst du irgendwie über 7 Ecken erklären. Das Hoppeln, das stellst du nicht einfach so ab, sondern das ist ein konzeptioneller Fehler. Also man hat vergessen, dass du im Windkanal, wenn du auf dieser Rolle bist, gleich noch eine andere Aerodynamik hast, als wenn du auf der Strecke, die uneben ist, in den allermeisten Fällen, das Auto angesogen wird und nachher durch irgendwelche Schrägschieflagen oder Unterbrüche im Asphalt reisst der aerodynamische Effekt ganz kurzfristig ab und dann zieht es ihn wieder ab. Und wenn du das nicht unter Kontrolle hast, dann hoppst du einfach.
Ja, aber ist die Faszination von der Formel 1 nicht über eine gute Strecke, du hast es vorhin selber gesagt, auch einfach der Tatsache geschuldet, dass es die schnellsten Autos sind, die spektakulärsten, zum Teil absurde Sachen, eben, wo man auch auf der Straße nie werden sehen. Also Red Bull stellen tatsächlich keine alltagstaugliche Fahrzeuge her, aber Honda ist ja dort irgendwie mindestens noch involviert gewesen. Lang, jetzt macht man es glaube ich selber, Red Bull, aber logischerweise auf Basis von dem, was man mit Honda zusammen irgendwie entwickelt hat die letzten Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, und dort hätte ja eigentlich ein Audi einsteigen ab 2026, wo dann mindestens die elektrischen Komponenten vom Motor beigesteuert hat. Mhm. Aber sobald die gesagt haben, sie wollen mitreden bei der Entwicklung, hat es geheißen, brauchen wir nicht. Mhm. Das zeigt einmal, welche Macht das Red Bull zum Beispiel hat.
Aber
in der Sport, dass man Audi einfach kann quasi teuerweisen.
Nimmt man aber der Formel 1 nicht etwas weg, wenn man sagt, okay, wir wollen eben nicht mehr, dass die Möglichkeit, dass ein Mercedes oder was weiß ich, von mir aus auch unsere Freunde von Alfa Sauber aus dem Zürich Oberland können kommen und sagen, wir rennen Nummer 8, jetzt haben wir da den Wunderheckflügel oder eben die sensationelle Aufhängungsanpassung, die auch einen anderen dermassen viel Zeit abnimmt auf eine Runde, dass wir jetzt unschlagbar sind. Das ist ja irgendwo auch die Formel 1.
Ja, aber du hast ja immer noch die Möglichkeit zu entwickeln, nämlich während der Pause zwischen zwei Saisons, die gefahren werden. Wenn du dort deine Arbeit machst, dann musst du ein Auto herstellen, das überall verhebt. Das ist auch eine riesen Herausforderung. Da musst du noch einen Kompromiss finden nachher und kannst nicht beliebig einfach Teile austauschen, dass es dort wieder stimmt. Also die ganzen Kosten entstehen ja dadurch, dass du praktisch für jede Strecke ein neues Auto kannst zusammenbasteln. Das haben sie jetzt ein bisschen eingeschränkt, aber wenn du schaust, wie zum Beispiel in Monaco gefahren wird, mit extremen Heckflügeln, die Flügel kannst du, glaube ich, einmal brauchen, das ist in Monaco, und nachher nicht mehr. Das sind Millionen, die von das ausgegeben werden. Und der zuschaut, merkt das gar nicht, ob das Auto jetzt eine Minute 20 braucht für einmal rund um Monaco oder eine Minute 22. Das siehst du von Augen nicht. Das siehst du nur, wenn die Zeit gemessen wird. Also der technologische Vorteil, wo geht denn der hin? Da frage ich mich immer, also was habe ich da davon? Ich will Rennsport sehen und ich will Wettbewerb sehen. Und ich will die Möglichkeit sehen, dass ich eigentlich fast jeden einmal gewinnen kann. Interessant ist ja auch, wenn Mercedes 7 Jahre lang vorne ist, vorher war Ferrari dominant, zwischendurch einmal Red Bull. Dann gibt es immer Regeländerungen und nachher soll alles anders werden. Und es bleibt dann gleich. Es dominiert dann immer wieder einen. Also Mercedes, das Braun-Team aufgekauft hat, war auch vor irgendwann mal Weltmeister gewesen durch ein Regelschlupfloch, das sie ausdüftelt haben. Und nachher dominiert, solange das nicht mehr eingeholt werden können. Nachher Mercedes am Anfang mühen, nachher dominiert, also bis zur absoluten. Es war ein Neuen gewesen. Also, außer man hat den Hamilton sehr gern. Das ist auch okay, aber es muss ja gleich ein Wettbewerb sein. Mhm. Immer die gleichen gewinnen. Man sagt ja immer, das ist entsetzlich langweilig. Aber der Sport hat sich können heben. Es ist auch populär. Ich glaube, man lässt sich da ein bisschen blenden, auch durch die Netflix-Serie, die einen Haufen junge Leute erreicht, die dann vielleicht angefixt werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Haufen Leute das spannend finden, wenn beim Wettbewerb nachher tatsächlich immer die gleichen gewinnen, oder? Also da fehlt ja auch das Kontroverse nachher, dass man immer wieder diskutieren kann, ja, wieso haben jetzt die da nicht funktioniert?
Das ist die grosse Frage jetzt tatsächlich, also in Bezug auf die Zukunft von der Formel 1. Der Netflix-Boost, der ist Tatsache, oder? Ob jetzt eine Saison wie die möglicherweise dafür sorgt, dass das Ganze ein bisschen wieder abebbt. Abgesehen davon bin ich sehr enttäuscht von der letzten Staffel Drive to Survive, wie diese Serie heisst. Weil man einfach das Drama am Schluss überhaupt nicht angemessen aufgearbeitet hat. Man ist dort, also, dann hätte man können 2 bis 3 Folgen schenken, oder? Das, ich weiss nicht, ob dort Formel 1 noch dermassen darauf eingewirkt hat, weil man natürlich selber auch nicht unbedingt so richtig gut aussieht dabei als Organisation. Aber eigentlich ist dort, also als Journalisten, müssen wir sagen, ist eigentlich dort die Geschichte gewesen von dieser Saison und die hat man so ein bisschen, ja, schon fast stiefmütterlich behandelt für das, was es war. Aber das nur am Rand. Ich glaube, wir kommen weit ab vom Fall. Also Max Verstappen verdient den Weltmeister, aber nächstes Mal bitte wieder etwas
Red Bull einfach,
weil ich mag ihn immer noch nicht.
Ja, er hat am Anfang noch irgendwie den Bonus gehabt vom Jungstar, der aufkommt und ziemlich schnell Erfolg hat. Das ist immer eine schöne Erfolgsstory, oder? Aber nachher auch sein Verhalten, seine Aussagen, wirklich, wirklich sympathisch kommt er nicht über, aber das ist vielleicht auch am Red Bull Stall geschuldet, wo also ich kann mich mit dem nicht anfreunden, weder mit der Dose selber und was drin hat, noch mit der Dose, wo man fährt. Das ist, ich begeistere tut mir der Weg nicht, ehrlich gesagt. Aber eben, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass in anderen Sportarten alles zugepflastert ist mit Red Bull. Auf jedem Berggipfel hat es irgendwie so ein Red Bull Starttor, wo man runterfahren sollte und unten, wo man durchfahren soll. Es ist,
die Red Bullisierung vom Sport.
Genau.
Jemand, der sich noch nicht anstecken von der Red Bullisierung vom Sport, ist der FC Zürich. der könnte ein paar Flüge verleiden. Ich glaube, das dürfen wir so sagen. Er hat jetzt in dieser Saison, wir nehmen am Dienstagmittag auf, 13.09, in dieser Saison der dritte Trainer. Nachdem der Franco Foda entlassen hat, der Genesio Colatrella übernommen. Oder wie du gesagt hast, es muss einfach irgendeiner kommen, der gerade am Stadion vorbeiläuft. Und erreicht bessere Resultate, so muss man sagen. Er hat immerhin das Derby nicht verloren gegen GC. Nachher allerdings in Eindhoven hat man ziemlich klare Niederlage müssen einstecken. Jetzt am Sonntag das nächste, wenn man es so nennen will, Derby gegen FC Winterthur im letzten Rund. Ich habe mir das angeschaut und muss sagen, das ist es ist höchste Zeit, dass ein neuer Trainer kommt. Ich glaube, das kann man so sagen. Also es ist zum Teil grotesk gewesen, wie hilflos also die Mannschaft irgendwie war, bevor wenige Wochen noch die Liga überrollt hat, unter dem anderen Breitenreiter damals. Jetzt ist der neue Trainer da, der dritte, der zweite Festangestellte. Bo Henriksen heisst der Mann, ein Dan. Kleine Überraschung, hat jetzt in der Schweiz, so wie ich es wahrgenommen habe, niemand gesehen kommen, im ersten Moment. Das ist einigermaßen also das Küngeli, das da Chilo Canepo aus dem Hut zaubert. Erste Reaktion von dir.
Zufriedenheit, muss ich sagen. Wenn man auf Anhieb sympathisch der Typ, auch der Name Das Bo sowieso, Henriksen, tönt einfach gut. Ist mir sofort Bo Svensson, Trainer von Mainz, in Sinn gekommen, weiss nicht warum, das ist glaube ich ein Schwede. Hat mit dem Dän eigentlich nichts zu.
Ist der nicht Dän?
Ist der Dän?
Ich glaube, der ist Dän.
Bo Svensson tönt.
Dann müsste die Svensson heißen, ne? Aber ist Dän.
Ist er Dän?
Er ist Dän.
Umso besser.
Tarnt als Schwede, geboren in Schörping, Dänemark.
Scharping, tönt nach Jens Scharping. Ist das nicht einmal Schleswig-Holstein?
Du meinst, wie hat er geheißen? Jens Scharping. Roland Scharping, wie hat er geheißen? Der deutsche SPD-Politiker.
Genau. Jens, oder?
Jens Scharping war Fußballer.
Schon?
Ja. Rudolf Scharping.
Roland Scharping.
Rudolf Jens, Albert Scharping.
Gut, lassen wir, aber Politik muss
schnell auf Seite. Kanzlerkandidat
war. Nein, ich bin zufrieden. Ja, zufrieden, geht ja nicht darum. Ich bin zufrieden sein, aber auf Anhieb sympathisch, muss ich sagen. Und gute Ausstrahlung. Auch Aussagen, sind für die gute Laune zuständig. Und es ist schlimmer, kann es ja nicht werden. Ich glaube, da brauchst du einfach einen, der ein bisschen gute Laune ins Spiel bringt. Weil der Herr Canepa natürlich viel zu lange am Foden festgehalten hat. Und das ist der Tatsache einfach geschuldet, dass er sich nicht auskennt im Sport. Also wenn er wüsste, was man in einer Mannschaft anrichtet, wenn man sie zu lange einfach vor sich hinsiechen lässt, dass es nämlich Zersetzungs- und Zerfallserscheinungen gibt, dass niemand mehr Lust hat aufeinander, obwohl er ein Jahr vorher noch mit dem wunderbar rausgekommen ist und man Erfolg gefeiert hat, das geht viel, also abgerissen ist ja immer viel schneller als aufgebaut. Aber wenn man eine Mannschaft immer so Klima einfach sich selber überlässt, dann richtet man Schäden an, die bringst du eventuell gar nicht mehr weg. Und die Trainer jetzt müssen das zuerst mal ausbaden wieder. Vielleicht hast du Glück und es kommt mal ein Exploit und dann löst sich der Knopf wieder und die Automatismen spielen wieder und die Laune kommt wieder. Aber wie viel Terrain hast du jetzt schon verloren? Also der Club ist, der liegt am Boden und das ist ganz klar die Schuld von Canepa.
Also, ich finde es spannend, was du sagst. Also die Schuld vom Canepa oder von der Canepas, es sind ja zwei. Und es gibt noch einen Sportchef dort mit dem Marinko Jurendić, der wahrscheinlich auch in irgendeiner Form mitredet. Also eingelegt ist ja der Canepas. Ich glaube, die kommen grundsätzlich von einem guten Ort. Also man versucht mit einem Trainer, den man erst gerade gehört hat, wo man überzeugt war davon, die nötige Zeit zu geben, um den Job zu machen. Oder? Also es ist ja, in der letzten Phase vom Voda immer wieder aufgekocht worden, dass man zu lange Sami Hüppien festgehalten hat, damals in dieser Abstiegssaison, oder? Dass man eine Loyalität an den Tag gelegt hat, die offensichtlich im Verein geschadet hat am Ende. Also der Abstieg ist sicher nicht das gewesen, was irgendjemand hat wollen, was man auch nicht erwarten hat müssen an und für sich, mit dem, was die Mannschaft damals hat können. So wie jetzt die Mannschaft nicht so schlecht ist, dass man auf dem letzten Tabellenplatz liegen müsste, immer noch ohne Sieg. Nach, was haben wir jetzt gespürt? Doch die eine oder andere Runde in der Super League, genau 10 sind es. 4 Punkte, 4-mal unentschieden, es ist schon nicht sensationell gut, oder? Das ist klar. Gleichzeitig, ja, eigentlich spricht es ja für einen gewissen Anstand und für einen gewissen Stil. Jetzt ist die Frage, ob man im Fußball am richtigen Ort ist, wenn man versucht, das Richtige zu machen.
Habe ich jetzt wirklich «Oh Gott» gesagt?
Ja, ich frage mich immer so Leute gehört, auf,
wo so «Oh mein Gott», rufen ja. Die Amerikaner.
Ja, so wie
fürchterlich, ich tue mich für das entschuldigen.
Das ist in Ordnung.
Aber ich verstehe die Idee schon, dass man nicht sofort dem Reflex nachgibt, wenn es sportlich nicht stimmt. Nur man hat dort noch andere Indikatoren gehabt, nämlich dass aus der Mannschaft rausgekommen ist, hey, der kommuniziert nicht. Also mit dieser Mannschaft hast du nicht müssen mit Adam und Eva anfangen, sondern die ist eigentlich gut gewesen. Die hat ein, zwei Spiele verloren, die wichtig sind, aber das war immer noch eine Mannschaft, die eigentlich müssen oder können mindestens im Mittelfeld von der Super League locker mitspielen, egal wer da kommt. Und wenn das so extrem sich auswirkt nachher, dass mit einem Trainer, der ein österreichischer Nazi-Trainer war, vor irgendwo mal Erfolg hatte in Österreich, glaube ich auch, nichts mehr geht. Und du hast zusätzlich die Signale, auf was wartest du? Dann frage ich mich, auf was wartest, weil der Typ verändert sich nicht, der wird nicht plötzlich kommunikativ. Ein Trainer kann vielleicht neue Ideen gewinnen oder neue Erkenntnisse gewinnen, wenn er sich taktisch weiterbildet oder wenn er gewisse Zwänge nachgibt. Aber vom Typ her verändert sich der nicht. Einer, der nicht kommuniziert, wird nicht plötzlich zum jovialen Typ, der sich mit dem Spieler anfreundet, was vielleicht gebraucht hat. Eben, wenn der Wechsel machst vom Breitenreiter zu so einem, wo quasi null kommunikativ lebt. Ja. Und dann merkst du, Spieler ziehen nicht mit. Da, ich sage, wenn man frühzeitig gehandelt hat und den Fehler eingesehen hat, dann hast du vielleicht den Shitstorm auch geholt. Dann hat es spinnt der so früh den Trainer wechseln. Und dann hätte er können sagen, hey, wir haben uns geirrt, der kommuniziert nicht, die Spieler sind an dieser Wand, er ist an dieser Wand. Der hat die Mannschaft verloren, wir haben etwas müssen machen, damit wir, da hättest du können die Champions League Saison retten. Ich erinnere an Karabach, die hat man geschlagen mit einer intakten FCZ-Mannschaft. Und dann wären wir jetzt vielleicht in der Champions League aktiv und das Ganze würde anders aussehen. Alle wären zufrieden. Man würde sagen, Chillo, du bist genial, du hast deinen Fehler eingesehen, früher hast du gewechselt, und jetzt sind wir schon wieder top.
Jetzt hat er gewechselt und jetzt ist der Herr Henriksen da, ist im Palmares bis jetzt ein Göpsig in Dänemark, Midtjylland. Recht ein progressiver Club, also einer von den ersten europäischen Clubs, die sehr viel mit Datenanalyse etc. geschafft hat. Also hat ein gewisses Palmares, hat auch interessanterweise ist dort entlassen worden nach einem Sieg. Das finde ich noch spannend. Er hat tatsächlich, also von dem her, der Mann schockiert wahrscheinlich nichts mehr mittlerweile. Der hat sich in der Champions League Qualifikation mit Midtjylland gegen Larnaca durchgesetzt. tatsächlich die Runde überstanden und hat nachher trotzdem müssen gehen, weil die Vereinsführung keine Weiterentwicklung mehr gesehen hat, offensichtlich. Also, vielleicht ist er darum so positiv, weil er weiss, okay, es kann dich jederzeit den Blitz treffen, kannst du sogar gewinnen, es nützt nichts. Es ist ja so, kurz mit dem Matthias Dubach, unserem FCZ-Reporter, Rücksprache gehalten. Vorher war es gestern an der Vorstellung und hat gemeint, es sei, ja, also, in der Grundausstrahlung muss es ein Typ sein, der einfach mal so einen Sonnenschein oder einen guten Launebär, habe ich heute bei uns in der Zeitung gelesen, das trifft es wahrscheinlich auch nicht schlecht. Also das ist einer, der eine Grundausstrahlung hat, die wahrscheinlich der FCZ im Moment braucht. Also wenn man jetzt kann sagen, der Canepa hat, wie du findest, zu lang gewartet, dann hat er jetzt vielleicht wenigstens das richtige Gegenmittel gefunden, gegen so die bleierne Schwere, würde man sagen, poetisch, was sich gegenüber der FCZ und alles, was mit dem FCZ zu tun geleitet hat.
War aber nicht so schwierig gewesen, um den Gegenpol zu finden.
Ja, gut, das ist jetzt schon sehr auffällig, wie er das auch betont, wie positiv alles ist. Ich frage mich dann, wie lange so etwas funktioniert. Oder irgendwann musst du dann schon auch noch Inhalt liefern.
Ah ja, gut, also kannst du nicht nur wissen alle, dass sein. Irgendwann sowieso wieder ein neuer kommt.
Ja, gut,
das weiß man.
2024
unterschrieben. Ja, das heisst nichts.
Ich glaube, der Franco Foda hat auch irgendwie noch einen Vertrag unterschrieben gehabt bis dann. Also, ja. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass man bis Canepas nicht unbedingt findet. Man braucht noch einen dritten, der auch.
Ja, dann hätte man halt, hätte man sich das halt besser überlegen müssen. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich habe das Gefühl, Canepas ist erst glüttert, wo sie abgestiegen sind, hat er gemerkt, ist eventuell gleich nicht so gut, wenn ich da am vordersten Front immer die sportlichen Entscheidungen mitträge, weil es eigentlich einen Haufen andere gibt, die das besser wissen und sich darauf beschränkt, finanziell über Wasser zu halten, finde ich, das langt ja schon. Das ist eine schöne Leistung und er ist auch ein sympathischer Typ, aber sobald er sich in den Sport einmischt, dann geht es schief. Das hat er einmal gemerkt, dann ist er abgestiegen, dann hat er gesagt, gut, mache ich nicht mehr, jetzt überlasse ich das einem Profi. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat er wieder angefangen, vielleicht hat er mal den Meistertitel wieder ist ihm wieder alles über den Kopf gewachsen, was nicht so schwierig ist bei ihm, weil es, Finger weglassen. Also, es geht ja nicht nur mit. Wir haben ein anderes Beispiel in der Super League von einem Präsidenten, der mehr Schaden anrichtet, als er sollte. Auf einer anderen Ebene. Dann lassen wir das. Aber die Präsidenten, die sich einmischen ins Tagesgeschäft.
Und du meinst den Mehrheitsaktionär in der Innerschweiz?
Ja, wie man dem auch immer sagen will. Oder der Constantin ist im Moment ruhig. Du hörst fast nichts von ihm. Er ist eigentlich verdächtig.
Er plant irgendetwas. Wahrscheinlich hat er einfach irgendeinen Baustein, wo er sehr gefordert ist.
Ja, vielleicht hat er es vergessen.
Vielleicht
ist er... Dass es Sio noch gibt. Aber im Moment läuft es okay dort. Und je weniger, dass der Balotelli spielt...
Wahrscheinlich ein Solar-Grossprojekt oder so.
Nicht null.
Muss vorantreiben,
Herr Constantin. Dann läuft es gut.
Ja, ich bin sehr gespannt, was der Bo Henriksen mit sich bringt und die Darstellung von ihm, was die bringt. Also er soll lautstark sein an der Seitenlinie, da bin ich sehr gespannt. Also was haben wir jetzt? Eindhoven am Donnerstag auswärts für die FCZ. Nachher spielt man, was hat man nachher auf dem Programm? Wir haben es vorhin rausgeschrieben. Das ist kein Blödsinn, würde ich sagen. Genau, dann muss man gegen IB nachher in Basel spielen, GC daheim. Das ist eigentlich ein happiges Programm. Du brauchst einen, der sehr positiv ist.
Ja, das sind Dankbare.
Wieso? Wenn jetzt da, also man hat noch kein Match gewonnen
in der Meisterschaft. Also, welche sind denn einfach, wenn du Letzter bist? Jetzt hat man gerade gegen Winterthur gespielt und mal die geschlagen.
Genau,
also,
die hat man müssen schlagen.
Die hast du müssen schlagen. Die Nächsten müssen sie nicht unbedingt schlagen. Auch GC schon, die muss man immer schlagen.
Gut, aber FCZ. Die haben jetzt den Justin Hammel im Goal. Der Mann, der Jim Carrey Dumm und Dümmer Frisur wieder populär macht. Ja, grosse Freude gehabt.
Ich habe nichts zu tun mit dieser Aussage. Mit der habe ich nichts zu tun.
Also das
will ich einfach explizit festhalten.
Wieso hast du den Film nicht gesehen?
Doch.
Also erstens, hervorragender Film.
Ja.
Ich glaube, es liegt auf der Hand. Also die Frisur
ähnlich sich. Ja. Aber das ist, jetzt sind wir wieder vom Thema abgekommen.
Ja.
Der FCZ. IB, Basel, GC. Alles natürlich selbstverständlich Mannschaften, die vor dem FCZ liegen. Eben. Weil
schwierige Momente einen zu finden, die hinten lauert. Ja,
genau. So. Also hast du auch keinen Druck geschlagen, musst von denen niemand, du darfst. Also ja, da gibt es ja noch Unterschiede. Also wenn du gegen Winterthur spielst, auch wenn du 3 Punkte hinten dran wärst, müsstest du eigentlich gewinnen gegen Winterthur als Meister. Mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen relativiert. Jetzt musst du nicht mehr, hast einen neuen Trainer. Dann wird die Stimmung kommen, ein bisschen unbeschwert auftreten. Hast du mal einen an der Seitenlinie, der ein bisschen lebt? Also ich nehme an, dem Herr Henriksen wird man angesehen, ob man 4-0 führt oder 4-0 hinten drin ist und nicht einfach eine Triefmine, wo über keine Emotionen siehst und nichts. Das kann der schon ablöschen. Also das nebst der Totalverweigerung vom Konzept von der Kommunikation.
Okay, also heisst, du bist optimistisch?
Ja gut, IB. Ist jetzt nicht so, dass IB kommt und sagt, ja gut, der FCZ haben wir jetzt gerade gewartet mit einem neuen Trainer, das muss ja nicht unbedingt sein, aber IB mehr oder weniger gefestigt, nehmen wir schon an, dass die das im Griff haben werden. Und bis beim FCZ, außer man kann jetzt da gegen PSV irgendetwas reissen, wo dann nachher die Mannschaft sofort aus dem Loch, aus dem Tief rausreisst, dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Das wäre natürlich wünschenswert aus Sicht vom FCZ. Aber sonst würde ich sagen, solide Aufbau bringt eigentlich mehr, weil das wahrscheinlich nachhaltiger ist, wenn es langsam wieder reift.
Ich meine, für die nächsten Wochen, wenn man es positiv sieht, kann man sagen, jetzt hat man gegen PSV Eindhoven 1-5 verloren. Die überschätzen einem sicher nicht. Also vielleicht gehen die sogar mit nur 98% in den Match rein nach letzter Woche. Kann man vielleicht ausnutzen, wer weiß, man hat nichts zu verlieren. Gegen IB hat der FCZ schon mal gut ausgesehen in dieser Saison. Das war logischerweise ganz zum Saisonstart gewesen, wo man bis eigentlich zum verschossenen Penalty und dann zum Gegengoal einen vernünftigen Auftritt gehabt hat. Wer weiß, der FCB ist jetzt auch nicht im Strumpf gewesen zuletzt. Also die letzten 2 Matches sind sicher nicht so gelaufen, wie man sich das vorstellt. Weder inhaltlich von der Leistung her noch vom Resultat. Und dann geht es eben. Also da kann eigentlich nur der mächtige Justin Hammel dann einem neu quer kommen, zusammengefasst formuliert. Also wenn man es positiv sehen will, kann man sich auch das schön reden. Man darf gespannt sein. Etwas anderes bleibt uns auch nicht übrig, weil, wie gesagt, es ist Dienstag Nachmittag, wir wissen eigentlich nichts.
Ja, es ist Dienstag Nachmittag, wir haben überhaupt keinen Anlass zum positiv denken.
Wieso?
Weil es noch nicht Freitag ist, ganz einfach.
Was ist am Freitag?
Dann ist Freitag. Obwohl ich auch Samstag und Sonntag arbeite, eben, ist das Empfinden vom Freitag ganz anders als vom Dienstag.
Ist dir bewusst, dass du in einer Sportredaktion arbeitest, wo eigentlich das Wochenende...
Sehr wohl.
Durchaus, also etwa die...
Ja, aber du weißt ja, wie es ist bei uns. Montag, Dienstag, Mittwoch sind Tage, wo man mit Sitzungen und gut, Podcasts. Das Highlight ist der Podcast am Dienstag.
Das musst du jetzt sagen.
Wo wir wieder mal machen dürfen. Nein, sehr erfreulich. Aber es ist am Wochenende, ja, sind zum Teil die Chefs nicht rum, dann gibt es weniger Sitzungen, was auch nicht so schlecht ist.
was passiert eigentlich, wenn die Chefs nicht rum sind?
Dann gibt es keine Sitzungen.
Aha.
Das ist ganz einfach.
Wenn die Katze nicht rum ist, dann... Ja. Was ist dann Tanz die Maus auf dem Tisch?
Ja.
Szene, die man sich gar nicht unbedingt
muss vorstellen. Bildlich vorstellen.
Nein.
Also, am Dienstag, was habe ich gesagt? Dienstag kein Grund für übertrieben.
Am Samstag kommt Sams.
Optimismus.
Ach, also ich halte es mit dem Bo Henriksen. Ich bin total positiv. Und bin auch guter Dinge, dass im Schweizer Eishockey alles wieder gut kommt. Lass uns kurz über die zweithöchste Schweizer Hockey-Liga redet über die Swiss League. Die ist im Moment ja, in der Krise, kann man das so sagen?
Schwer, ja.
Erklär sie 3 Sätze. Was ist das Problem?
Das erste Problem ist, dass man gratis Aufstieg hatte. Zuerst vorher schon, zuerst nachher von Kloten.
Von der Swiss League in die National League.
Swiss League in die National League während der Pandemie. Das zweite Problem ist, hängt aber mit dem ersten zusammen, dass sich die National League quasi selbstständig gemacht hat. Und nicht mehr mit der Swiss League zusammenarbeitet, wie sie es vorher gemacht hat. Also man versteht sich nicht mehr als 2-Kammer-System. Das dritte Problem ist, dass die Swiss League selber nicht funktionieren kann. Das hat man jetzt gemerkt, die Selbstvermarktung, das Konzept ist krachend gescheitert, weil es einfach nicht Bedarf gibt nach 2 Profiligen im Schweizer Eishockey, in der Schweizer Eishockey-Landschaft. Da fehlt die potenten Sponsoren fehlen. Es fehlt aber auch am Fernsehvertrag zum Beispiel.
Was ich natürlich nicht verstehe, dass jemand sagt, ja, ich zahle nicht x Millionen, um den EHC heute zu übertragen. Also das geht ja, mir das persönlich nicht in den Kopf. Aber das, ja, man muss nicht immer alles verstehen in diesem Land. Also,
man hat nicht die totale Mehrheit.
Das ist möglicherweise so, ja. Jetzt ist die Swiss League im Moment ein bisschen in Schieflage. Das wird sich nur noch lösen. Wie? Also man könnte sie abschaffen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also gut, vielleicht tut man sie umbenennen.
Man hat es versucht.
Das wäre eine Variante. Ja, nein, eigentlich hat man sie jetzt also von oben so wie versucht auszudünnen, einfach, indem man auf die 14 Teams aufgestockt hat. Jetzt gibt es, du hast vorhin Marc Lüthi am Telefon gehabt.
Vorher nicht, aber kürzlich mit Marc Lüthi geredet. Und seine Aussage ist eigentlich erstaunlich. Er sagt klipp und klar, die National League muss zurück auf 12 Mannschaften. Das heisst, sie muss 2 Mannschaften wieder loswerden. Obwohl er auch sagt, die National League funktioniert eigentlich sehr gut mit 14 Mannschaften und 6 Ausländern. Es ist attraktiv, es ist ein guter Wettkampf, die Intensität ist hoch, man hat gutes Spiel. Es gibt eigentlich keinen Grund, um da etwas umzuschrauben, aber man muss die Swiss League mindestens in den Zustand versetzen, wo sie vorher war. Als Zubringerliga, als Ausbildungsliga, aber gleichzeitig auch noch, das ist ja wieder der typische Schweizer Weg. Es ist nicht genau definiert, was die Liga soll. Sie soll auch noch hart sein für ambitionierte Clubs, die aufsteigen wollen. Und ich glaube, das hat man vorher recht gut hergebracht, bis eben die National League gesagt hat, wir machen uns jetzt selbstständig, wir pfeifen noch auf alle und wir nehmen einfach alles Geld, das wir verdienen mit dem. Das ist ein bisschen, es war sehr arrogant gewesen. Aber es ist nachher auch ein Fehler passiert in der Swiss League. Man hat nämlich das Gefühl gehabt, man könne auch ohne die National League sehr gut noch das Auskommen finden und genug Sponsoren mobilisieren. Und das ist einfach nicht der Fall. Und mit dieser Streaming-Plattform ist man natürlich niemals gleich gut bedient, wenn man einen TV-Anbieter hat. Weil was im linearen Fernsehen noch funktioniert, das sind Live-Sportüberträge.
Ist das der gleiche Marc Lüthi, der unlängst, das Wort unlängst scheint in diesem Zusammenhang irgendwie in meinem Hirn sehr weit vorne zu sein, der gleiche Marc Lüthi, der vor nicht allzu langer Zeit auch dafür war, dass man die Liga aufstockt, oder? Also ohne Marc Lüthi passiert ist also langjähriger SCB-CEO mittlerweile eine Reihe aufgewechselt und operativ nicht mehr tätig. Das stimmt, oder? Kann man so sagen. Ohne ihn ist eigentlich nichts zu machen gewesen im Schweizer Hockey in den letzten 2 Jahrzehnten. Das ist glaube ich, eine berechtigte Aussage. Also,
ja, es gibt immer wieder
ihre Wende, oder was ist passiert?
Nein, ich glaube, der Marc Lüthi ist einfach einer, wo zwar sehr, ab und zu sehr impulsiv und aus der Hüfte raus redet und entscheidet, aber gleichzeitig ist er aber noch einer, der sehr schnell erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat und dazu kann stehen. Das können Haufen andere nicht. Das finde ich auch bewundernswert an ihm. Also, muss schon sagen, er hat nicht so viele Fehler gemacht wie gute, richtige Sachen. Aber in dem Job machst du halt auch Fehler. Und ich glaube, die Abspaltung von der Swiss League, das ist der grösste Fehler gewesen, den er mitzutragen hat. Mindestens allein entscheiden kann er so etwas ja nicht. Aber dort ist es halt dann darum gegangen, möglichst viel Geld für seinen Club zu sichern. Irgendwo durch verständlich, aber man erwartet ja von den Entscheidungsträgern, dass sie eben auch für das Gesamtprodukt ein bisschen denken. Und das ist nötig. Und das wird jetzt auch gemacht. Die Frage ist nur, ob man es rechtzeitig wieder herbringt. Weil diese Swiss League, die kann nicht über 4-5 Jahre so darben.
Dann ja, aber jetzt,
ist sie zerstört.
Also nach allem, was man jetzt gelernt hat in den letzten Jahren bei Schweizer Hockey, ist muss man eigentlich davon ausgehen, dass sich nichts ändert. Weil es steigt niemand freiwillig ab. Also man hat schon mit 12 Mannschaften die unsägliche Liga-Qualifikation gehabt, was fast unmöglich war, wenn nicht jemand aus der National League eine unfassbar schlechte Saison hergeleitet hat, mit Fehlleistungen auf allen Stufen, dass nachher in einer Best-of-Seven-Serie gegen Meister von der zweithöchsten Liga nicht gelangt hat, sich irgendwie noch durchzusetzen, weil man auch selbst in dieser Serie noch Gewicht immer zugunsten vom Oberklassigen verschoben hat. Also man hat wirklich versucht, aktiv einen Absteiger zu verhindern, um jeden Preis. Wieso soll das mal anders sein? Also da fehlt mir schon der Glaube.
Ja, mir im Prinzip auch. Nur habe ich das Gefühl, die haben jetzt tatsächlich gemerkt, um was es geht. Also sie können, die National League kann langfristig ohne die Swiss League nicht existieren. Es gibt keine Profiliga, mindestens in Europa, wo ohne denkst an die Bundesliga, zweite Bundesliga, eigentlich ein fantastisches Produkt mit Spannung und immer wieder guten Clubs, wo auf und ab wechselnd und überall funktioniert das. Du hast im Hockey zum Beispiel Schweden als Svenskan, glaube ich, heisst die.
Die zweithöchste Liga.
Die zweithöchste Liga, die immer wieder als Durchlauferhitzer funktioniert. Man hat sogar in der Schweiz die Beispiel gehabt, von Lakers zum Beispiel, wo in der Nazi B oder Swiss League dort schon sind, die gesundet sind, die sich wirklich den Fehler entledigt haben und dann besser zurückgekommen sind. Und so muss es eigentlich sein. Aber wie du sagst, das muss einen Durchlass haben und das muss so sein, dass wenn du diese Liga gewinnst, dann kommst du in die nächste. Es kann nicht sein, dass man in einem so Konstrukt, wie wir es haben, noch muss gegen die Oberklassik spielen, weil sich die Liga mittlerweile so weit voneinander entfernt haben. Auch mit diesen 6 Ausländern. Wenn du angenommen hast, in einer Liga-Quali 2 Ausländer wieder abgeben, das sind 2 von deinen wichtigsten Spielen, die man schon abgeben muss. Die Unterklassik muss noch 2 holen und die integrieren in eine Mannschaft und das vor den wichtigsten Spielen, die es gibt dann im Jahr.
Das lustig wäre ja, wenn eigentlich, wieso kommt uns das erst jetzt in Sinn? Wenn der Oberklassik 2 müsste abgeben, die müsste dann auch beim Unterklassigen mitgehen. Ich finde, das hat das schon einen gewissen Charme.
Das ist Comedy.
Ja,
gut, die 2 von Aschau würden das wahrscheinlich sehr gerne mitmachen, weil sie wahrscheinlich schon vorher bei beiden wieder unterschrieben haben für die nächsten 18 Jahre.
Da gibt es
Heisen und Devos.
Wenn die in Kloten haben,
Lolek und Bolek, genau. Ja, genau. Die haben sich abgesichert, dass sie sicher können in der National League spielen.
Ficky und Mülli nennt man das in Kanada.
Und in Tschechien Lolek und Bolek.
Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Absolut. Am Schluss hat man dann unter Tränen können aufsteigen.
Krokodilstränen, mit dem
Original, genau. Arbeitgeber mit Aschua und behaupten, das hat alles gar nicht gestimmt.
Genau. Was man vielleicht noch sagen muss, es wird intensiv diskutiert, jetzt wirklich einmal im Schweizer Hockey, wo es aus jeder nur für sich schaut. Ich glaube, es haben alle gemerkt, dass etwas gemacht werden muss. Und sie müssen tatsächlich auf das Ergebnis kommen. Es kann nicht einfach nur geschwätzt werden. Sie brauchen Ende Februar, dann können sie nämlich in einer ordentlichen Versammlung abstimmen. Dann brauchen sie eine einfache Mehrheit, das heisst 8-6 Stimmen, dass man reduziert. Und dann muss man sofort den Stein meißeln. Das heisst, Saison 23, 24 steigt einen ab, aber niemand auf. Saison drauf nochmal, dann ist man auf 12. Und ab dann gibt es direkt einen Aufabstieg, also keine Liga-Quali mehr, sondern Durchlässigkeit. Man holt dann die Swiss League wieder zu der National League in die gleiche AG rein, kann so auch Geldflüsse anders dirigieren, dass nämlich die absteigen, auch immer noch ungefähr gleich viel kriegen wie die oben bleiben, dass man dort ein bisschen einen Notfallschirm hat, ähnlich wie im englischen Fußball, wo der Absteiger ja auch noch mit weiterfinanziert wird, dass er eben nicht ins Bodenlose geht. Ich glaube, wenn man das kann umsetzen, dann hat man wirklich Grosses vollbracht im Schweizer Hockey. Aber Zweifel bleiben natürlich, weil wir haben eine Kultur von der Planungssicherheit, wo immer gesagt wird, wo im Sport nichts verloren hat. Also ein gewisses unternehmerisches Risiko gibt es überall. Und im Sport heisst das unternehmerische Risiko halt, du kannst durch Verletzungen oder Fehlleistungen oder einfach Pech einen Haufen Match verlieren und mal absteigen. Und das muss auch möglich sein, aber es darf nicht so schlimm sein, wie es im Moment ist bei uns. Also es muss möglich sein, dass man mit guten Leistungen, wenn man es gescheit macht, in der nächsten Saison schon wieder aufsteigen kann. Und dann ist auch die Angst vor dem Abstieg nicht mehr so groß.
Und du glaubst, das passiert? Was du jetzt skizziert
hast? Ich mag nicht immer den Teufel an die Wand malen. Ich hoffe, glaube jetzt wirklich, dass man gemerkt hat, dass es so nicht weitergeht und dass man das herbringt. Ich glaube, die Grossen im Schweizer Hockey, die stehen dahinter. Also ich bin sicher, dass Bern, Zürich, Zug ganz sicher dahinter stehen. Dann wird es Club haben. Ich könnte mir vorstellen, Langnau zum Beispiel funktioniert ja in der Swiss League auch. Also ob die jetzt in der National League spielen und einen Haufen verlieren oder in der Swiss League spielen und einen Haufen gewinnen. Das Publikum dort, das ist so treu, die kommen auch in der Swiss League. Die haben auch dort 5'000 Zuschauer. Die müssen nicht so grosse Angst haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die sagen, gut, wenn das stimmt, wenn man direkt wieder rauf kann, machen wir mit da. Weil die würde das wahrscheinlich nicht so grob treffen. Ambri, dort sieht es wieder anders aus. In Ambri lebt man immer noch im Irrglauben, dass man Planungssicherheit braucht in einem Zweikammersystem. Dass es nicht möglich ist, das zu lösen, indem man einfach Durchlässigkeit garantiert. Die müssen wir überzeugen. Bei Lugano bin ich nicht sicher. Fribourg, glaube ich, macht mit. Lausanne interessiert mich nicht. Die könnte man einfach zwangsrelegieren.
Was?
Geht leider nicht, aber dort weiss man einfach nicht, wie die entscheiden, oder? Die sind so unberechenbar. Ich weiß nicht, wer entscheidet. Und das Wobo da, dann würde er am liebsten gegen alle entscheiden. Das kann er dann zum Glück nicht, weil er sich gleich von einer Seite muss entscheiden.
Man kann sich enthalten.
Ich weiß nicht, ob das geht.
In dem kann man die Leute zwingen dazu, ihre Stimme für oder gegen etwas abzugeben? Ich weiß es nicht. Also mir fehlt der Glaube, dass man 8 Clubs findet, die für das votieren.
Also, ja, das ist schwierig.
Ich glaube, also ich fände es logischerweise, also wir reden ja seit irgendwie 100 Jahren über das, dass man auf Abstieg wieder müsste einführen, selbst bei einer 14er-Liga, also dort noch viel mehr. Dort ist es wahrscheinlich unrealistisch, weil die Swiss League niemand will im Moment. Aber mir fehlt auch der Glaube, dass man wirklich das anbekommt, das auch im gleichen Strang ziehen. Würde mich sehr überraschen. Überraschend ist aber auch, jetzt Achtung, Überleitung, am Wochenende passiert, Samstagabend im Dortmunder, wie heisst er? Signal Iduna Park, formerly known as Westfalenstadion, was irgendwie immer noch schöner tönt und eigentlich auch so bezeichnet werden, genau. Ganz grundsätzlich. Ist wieder mal der Klassiker ausgetragen worden, wie sich das jetzt irgendwie festgesetzt hat. Also ich habe am Freitagabend auf ESPN Baseball geschaut und dann ist Werbung gekommen für ein Fußballspiel. Der Klassiker, wirklich auf Deutsch angeschrieben. Dortmund gegen Bayern Munich. Also offensichtlich international mittlerweile trademarked. Ich weiß nicht, ob man das der Macher von FC Basel gegen FCZ schon gesagt hat, wo auch von einem Klassiker geredet wird. Vielleicht muss man dort die PR-Aktivitäten noch intensivieren. Jedenfalls, nach dem Exkurs, kommen wir auf einen Punkt. Es ist geshootet worden und zuerst hat es so ausgesehen, als ob es so würde laufen wie immer. Nämlich Dortmund gibt sich Mühe, bringt es aber irgendwie nicht ganz so auf die Reihe, den grossen verhassten Rival ins Wanken zu bringen. Und dann ist 2-0 gestanden. Dann ist Anthony Modeste eingewechselt worden, französischer Stürmer, kurz vor der Saison gekommen. Bis jetzt eher, ja, sagen wir, mäßig glückliche Figur gemacht in dieser Saison. Mhm. Und hat zuerst ein Goal aufgelegt, im Koko-Bereich. Und dann in der Nachspielzeit, nachdem er vorher noch eine riesige Chance vergeben hat, den Ausgleich geschossen. Und dann sind alle in dem gebrochen. Wahnsinn, darum gehen wir Fußball schauen.
Wirklich alle, sind alle dem gebrochen. Ja. Ja, ich glaube, dass so ein emotionales Finish von dem Klassiker, wenn man dem so sagen will, überstrapaziert Begriff, hat man schon lange nicht mehr gesehen. Meistens in der letzten Zeit war es so, dass Dortmund immer wieder gescheitert ist und man nachher gesagt hat, die haben das mentale Rüstzeug nicht, um den Bayern Parole zu bieten. Jetzt haben sie es lange auch nicht gehabt, sind dominiert worden, haben dann aber am Schluss, ja, zum Ärger von diversen Bayern-Exponenten den Ausgleich noch hergebracht. Es ist geheißen, Bayern hat den Match nicht fertig gespielt. Ich weiss nicht, Dortmund hat reagiert und hat das quasi erzwungen. Ich muss schon sagen, die abschliessende Flanke vom Schlotterbeck, wo er den Ball noch gerettet hat, kurz vor dem Behind und nachher mit links überzirkelt hat, das schon ein grosses Können gewesen. Das ist nicht einfach irgendwo hingeflankt, sondern geschaut und die Flanke geschlagen. Ob die so angekommen sollte, das ist wieder eine andere Frage.
Also für eine Innenverteidiger, die der Herr Schlotterbeck hat, ist sowieso noch bemerkenswert.
Das ist, glaube ich, ja, Innenverteidiger, aber eher der linke Innenverteidiger. Denn auf dieser Seite war aber rechts vorne gewesen, also ganz tief, also weiter im Bayern-Strafraum war niemand gewesen. Ausser, ja, nicht einmal der Neuer war weiter drin gewesen. Gut, der war näher im Goal gewesen, aber tiefer unten nicht. Das zeigt auch, dass das Chaos wahrscheinlich für Bayern weniger gut ist als für Dortmund, wenn wirklich alles drunter und drüber geht und man einfach mit allen Mitteln versucht, den Ausgleich noch herzubringen. Ich glaube, Dortmund könnte eine Mannschaft sein, die das sehr gut tut. Ein bisschen weg von dem Strukturierten und den Gegner einfach völlig überfordern mit Laufweg und Spielzeug, die in keinem Lehrbuch vorkommen.
Zurück zu dem Urklopp-Fußball eigentlich, so anfangs Tag vom Kloppschen Dortmunder Fußball. Hat er dann die Szene gegeben auf der Tribüne? Sensationell. Oliver Kahn, der in den letzten Jahren ja eigentlich so etwas Staatsmännisches bekommen hat.
Ja, es geht.
Also, im ZDF, mal so im ZDF als Experte auftreten ist, dort immer also noch leichte Ironie im Duo mit dem Oliver Welke. habe ich eigentlich immer noch Unterhaltung gefunden. Ich dachte, ah, der Herr Kahn, hm, doch.
Unbewusst vielleicht.
Und dann nachher angeführt worden als neuer starker Mann in dem FC Bayern Konglomerat. Und dann hockt er dort oben und muss sich das anschauen. Und dann, dort ist der alte Kahn noch einmal vorgekommen, oder? Also das ist irgendwie nicht weit weg von dem Oliver Kahn, wo man versucht hat, den Stefan Schoppi so zu enthaupten.
Ja. Also ich habe mich erinnert gefühlt an den Moment, wo er Brdaric den Karrikelgriff verpasst hat. Irgendwie auf den Bratz und nebendran hockt, dann packt er den Knick.
Heiko Herrlich wollen beißen.
Und schüttelt ihn. Hat aber schön, es war richtig herrlich gewesen, wie der sich aufgeregt hat. Geht mit daher. Ja. Aber offensichtlich nicht in der Lage, die sportlichen Realitäten mitzuverarbeiten. Ja, es kann halt den Sport und Ausgleich mal geben. Das ist ja spannend. Also, eben, er hat den gleichen Reflex wie die Leute in der Formel 1. Sie wollen einfach immer mit weitem Abstand im Führung sein und der Rest interessiert sie nicht. Für den Wettbewerb ist so etwas goldig, oder? Wenn Dortmund kann ein Spiel gegen Bayern noch herbeugen. Und denen tut das auch gut. Die sind ja in der Champions League ungeschlagen, glaube ich, in allen Gruppenspielen.
Noch kein Gegengoal kassiert.
Kein Gegengoal. Was will denn
noch passieren? Nach drei Match.
Die müssen also ja auch ein bisschen...
9-0 gehen. Also es ist ja eh noch lustig, was passiert ist jetzt. Also wir sind auch da gehockt, Anfang Saison, und haben gedacht, oh, jetzt geht das wieder los. Was haben Bayern zum Start in Frankfurt gewonnen? 6-1.
5-2, glaube ich. Sie nicht noch der Supercup gewonnen vorher gegen Leipzig, glaube ich, 6-1 oder so.
Aber nein, glaube ich, in Frankfurt hat man, ich glaube, es war 6-1 gewesen. Aber ja, Leipzig auf jeden Fall auch deutlich geschlagen. Dann Wolfsburg daheim, naja. Dann Bochum. Mittlerweile wissen wir ja auch nicht, Cäsar von ihrem Leben am Spielen, aber ein 7-0. Und dann haben die Unentschieden auch. Also, dann ist der Match gegen Jan Sommer gekommen. Das war ja nicht gegen Gladbach, sondern gegen Jan Sommer eigentlich, wo man 1-1 gespielt hat. Wo der Sommer
47 Paraden.
Ja, ich glaube 19 war es. Aber ja.
Pro Halb? Nein, es war schon mehr.
Ich meine, es waren 19. Gewesen. Auf jeden Fall sehr viel. Und ich glaube, das hat irgendwo... Also, der Bayern müsste ja den Match gewinnen. Dann kommt der Union-Match, wo Bayern nicht unbedingt muss gewinnen. Dann spielen sie gegen Stuttgart unentschieden. Dann verlieren sie in Augsburg. Also es ist dann, hat dann irgendwie so angefangen, parallel dazu, du sagst, also in der Champions League eigentlich recht robust, also ich meine, in Mailand
immerhin gewinnen,
Barca schlagen und dann Viktoria Pilsen, obwohl die den Sieg schon im Namen tragen,
auch noch Sahnehübel
heimgeschickt, genau, mit einem 5-0. Ja, also es ist ja dann nicht nur schlecht, es ist einfach, man kommt irgendwie nicht so richtig in Schwung. Man muss auch sagen, es ist viel passiert im Sommer, also man hat recht umgebaut. Und wie du sagst, für die sportliche Balance in der Liga ist das einzige Gute, was passieren kann.
Also die sind ja immer ausgerichtet auf einen Stossstürmer wie der Lewandowski, der sich einmal hängen lassen können und gleich noch immer die Goal geschossen hat. Dann nicht mehr hast du die Umstellung. Ich glaube, auch wenn du klasse Leute hast, wie Sadio Mane, das ist nicht ein hundertprozentiger Malinowski-Ersatz. Malinowski.
Was macht jetzt der?
Der ist mir in den Sinn gekommen. Merlin Malinowski. Wunderstürmer bei Arosa. Der hat mich mal verladen. Dann hat mich der Lasse Lilje geschüttelt. In der Ausrüstung hat mir dann die Luft gehoben. Der schwedische Schrank und geschüttelt, was mir eigentlich einfällt. Er hat mir gesagt, lass dich nicht ausspielen von dem. So wie zum Malinowski.
Für wen hat er gespielt?
Robert Lewandowski. EHC Arosa.
Ah ja. Ah, tatsächlich.
Wunderstürmt, hey, können trippeln, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du auf die Scheibe geschaut hast, dann hast du überall Knöpfe gehabt, sogar in den Augen.
Was macht der heute? Wissen wir das?
Nein, das weiß
ich nicht.
Seine
Karriere in Langnau beendet.
Ja.
1991 nochmal, Saison Nazi B, 33 Match, 21 Goal, 29 Assists.
Siehst
du? Nicht schlecht, ja.
Da hat etwas drauf.
Okay, also Merlin Malinowski, gut. Wenn der weg ist, ja, dann kann man FC Bayern.
Ja, das höre ich jetzt
ein wenig. Dann kommt denen nicht mehr in Sinn.
Auf jeden Fall, die Umstellung musst du zuerst mal verdauen. Und für das sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Also die tun immer so, als ob der Nagelsmann jetzt auch schon wieder neu könne. Und ein junger Trainer, der muss sich erst einmal daran gewöhnen, dass der Druck bei Bayern permanent dumm ist und nicht nur jedes zweite Wochenende mal musst du gut aussehen, sondern immer.
Nicht nur auf dem Longboard gut aussehen,
immer.
Sondern auch sonst.
Vom Longboard.
Es gibt doch die Fotos vom Nagelsmann wieder mit dem Longboard.
Also ja,
irgendwie
das
auf den Parkplatz einbiegt. Das ja. Hält mich natürlich ab, so auch ja. Als jetzt langsam ein bisschen zu alt, zum cool sein. Also das sagt jetzt auch noch so.
Oh, das finde ich nicht. Also ich finde das
in der Midlife-Crisis.
Fashion-Polizei, was man bis wann machen und anlegen darf, finde ich.
Was mache ich denn?
etwas für Kolumnistinnen.
So ein überteuertes Longboard, es gibt sicher ein Edel-Longboard. Schon. Ja, wo man dann auch gerade daran erkennt, dass der Fahrer oder die Fahrerin davon eigentlich gar nicht wirklich weiss, um was es geht, sondern einfach ein sogenannter Mode-Longboarder ist.
Und dann ist er vernichtet worden von den Lifestyle-Kolumnistinnen und Kolumnisten.
Ja, man hat sich ein bisschen mokiert.
Sollen doch die Leute einfach machen lassen, was sie wollen. Ja. Das hat mich immer alles gestört. Gut, der Kahn hat es auch gestört, dass der Ausgleich noch gefallen ist, was ich irgendwo durch noch verstehe. Aber,
Also die Szene auf der Tribüne, die ist wirklich grossartig gewesen, oder? Was mich nachher irritiert hat, ist am nächsten Tag, also ich glaube im Moment gibt es bei Bayern so das Vakuum immer noch, nachdem der Uli Hoeneß und ja der Karl-Heinz Rummenigge sich auch zurückgezogen haben, beide, die ominöse Abteilung Attacke, der Brazzo, Hasan Salihamidžić, der Nachfolger vom Hoeneß eigentlich, der indirekt ist schon mal noch der Herr Nährlinger dazwischen gewesen, als Sportchef, als Manager, hat ja dort auch bei dieser legendären Grundgesetz-PK mal versucht, einen auf Krawall zu machen. Der Kahn hat jetzt im Prinzip, was hat er gemacht? Auf Twitter, während dem der Doppelpass gelaufen ist, die Sendung auf dem, im deutschen Fernsehen, Sport 1, am Sonntagmorgen, wo man offenbar gerade über den Herrn Eitekin geredet hat, der als Schiedsrichter sich nicht können dazu durchringen, den Jude Bellingham von Dortmund mit Gelb-Rot vom Platz zu schicken nach einem höheren Bein, was man durchaus hätte können machen. Was hat er twittert? Es ist dann um die Empathie gegangen von Herrn Eitekin für Bellingham, der da nicht offensichtlich als Schiedsrichter ins Spiel mitentscheiden. Und Die Eitekinsche Empathie ist stark beklagt worden, leicht sarkastisch von Oliver Kahn. Fassen wir es so zusammen.
Ja, ist was so nicht seine Stärke ist.
Ist ja so ein bisschen Hoeneß 2.0, oder? Also der Uli Hoeneß läutet damals seinen Doppelpass an, wenn ihm etwas nicht passt.
Ja, gut.
Und dann muss man ihn reinschalten und dann ist manchmal die Leitung nicht so gut an Tegernsee und dann hocken sie dort in dem Hotel oder wo auch immer dass die Sendung aufgezeichnet wird und man lauscht den Wort vom Herrn Hoeneß, der sich in Rage redet. Das war irgendwie so die Online-Version vom Hoeneß, der Kahn.
Ja, aber in stark abgeschwächter Form. Also die Abteilung Attacke, die kannst du fast nicht ersetzen, oder? Die war zum Teil Gold wert gewesen, für alle anderen rundherum. Ja, so eine Schwankung zwischen Schrecken, Ärger und Ungläubigkeit. Aber das kann der Kahn nicht. Also da fehlt auch die rhetorische Klasse, muss ich sagen. Der Hoeneß ist auch nicht sehr geschliffen in der Rhetorik, aber er hat seine Worte so gewählt, mit einer Stimme, dass er reingefahren ist. Das kann der Kahn nicht. Also auch schon als Experte beim ZDF, bis es nicht mehr geht.
Das ist einfach überlegt.
Nein, dann ist das, was nachher rausgekommen ist. Also kein Zeugnis für seinen geistigen Zustand. Das kaufe ich dem einfach nicht ab. Dass sich der aufregt schon, aber der hat nachher nicht, das ist auch nicht das, was er nachher auf Social Media gemacht hat, das ist auch nicht lustig, muss ich ehrlich sagen. Da fehlt es ihm. Da müsste er irgendeinen einstellen, wo er für das finden muss zuerst einmal. Man selber kann er das nicht, die Abteilung Attacke ist nicht ersetzen, er kann den Hoeneß nicht ersetzen. Würde es gescheiter bleiben lassen, soll sich ärgern auf der Tribüne und nachher nichts machen, wäre am gescheitsten gewesen.
Was passiert jetzt? Also jetzt muss er eigentlich nachlegen, oder? Jetzt hat er sich so als Twitter-Persona ein bisschen angefangen etablieren. Jetzt weißt du, wenn du im Kahn folgst, mittlerweile machen das, ich habe es vorhin gerade angeschaut, irgendwie 160'000 Leute, dann kommst du dort ungefiltert den Ärger über vom Chef. Und es zeigt ja eigentlich, wie nervös als man ist in München mittlerweile, oder? Also,
und warum?
Früher, also zuerst hat es ja die Reaktion gegeben von Bayern, seit Adi Dortmunder feiern ein Unentschieden, als ob sie gerade Meister geworden wären.
Zu Recht.
Und nachher aber noch 24 Stunden später oder noch länger ist man wahnsinnig in Aufruhr über Schiedsrichter entscheiden. Also neben Kahn hat sich um es ganz korrekt zu sagen, ja, dann darüber beklagt, dass man den Kingsley Coman später dann mit Gelb-Rot aber vom Platz geschickt hat, im Gegensatz zum Bellingham. Also übrigens eine völlig vertretbare Entscheidung, dass man das macht. Der Herr Goretzka hat sich wahrscheinlich auch nicht können beklagen, wenn er Früher hat man duschen. Also es ist ja dann auch nicht so einfach. Aber ich habe Freude. Es ist einfach, es ist wieder wild in der Bundesliga. Wahrscheinlich gut. Und jetzt kommt ja die nächste schwierige Aufgabe für Bayern. Jetzt kommt Freiburg auf München.
Also quasi die Antithese zum FC Bayern in der Bundesliga mit dem Streich.
Wo immer die Ruhe in Person ist an der Seitenlinie.
Nein, aber operiert auf einem anderen Level. Die Emotionen gehören ja dazu, außer beim Frankofoda. Also, der Streich darf schon emotional sein. Was mich ein bisschen stört, dort ist, wenn dann der Schwermütige, es tut mir immer so ein bisschen aufgesetzt, ja, wir haben ja, dann kommt irgendwie immer das Gleiche, ja, wir dürfen das gar nicht geniessen, dass wir so gut sind. Doch, Freiburg darf das geniessen, dass man vorne mitspielt.
Hat das etwas Protestantisches?
Ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass irgendjemand erwartet, dass sie für immer und ewig jetzt dort vorne sind, wie das Bayern machen. Dann geniesst doch einfach den Moment und gibt die zufrieden. Dann kann man sagen, ja, wir wollen in die Champions League. Natürlich wollen wir das. Genauso wie jeder Match gewinnen will. Gut, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt sage, ich will gewinnen, dann lade ich mich auf den Test raus. Nein, das ist normal im Sport, das musst du nicht machen.
Aber der Streich weiss wahrscheinlich, wenn seine Mannschaft nur ein Millimeter abrückt von der was ist das, also einem Messer zwischen den Zähnen Spielart, oder? Dass dann einfach wahrscheinlich ja, der ganze Jenga-Turm anfängt, ziemlich schnell wanken und dann, ja, geht es dann aus. Und dann spielt man plötzlich wirklich wieder gegen Abstieg.
Ja,
darum wahrscheinlich einfach kein passieren. Risiko, wir ändern nichts. Also auch an der Haltung, die uns ja auch an den Punkt gebracht hat.
Ja.
Ja. Gut. Apropos Trainer, die lange im Amt waren.
Oh je, jetzt Chris kommt mein Freund.
Chris McSorley war in Genf sehr lang Trainer gewesen, dann nicht mehr, dann in Lugano. Jetzt wieder nicht mehr. Ein bisschen mehr als ein Jahr hat er es im Tessin ja, ausgehalten, hat es wahrscheinlich gut. Aber hat man ihn im Tessin noch ausgehalten? Ja, er ist immer noch dort. Ja, man hat ihn entlassen nach 9 Spielen, 9 Punkte zum Saisonstart. Das ist jetzt schon nicht eine überragende Bilanz für eine Mannschaft, die nominell sehr gut ist. Gute Schweizer, gute ausländische Spieler. Und jetzt ist der McSorley weg und es kommt der Herr Chaninazzi. 29-jähriger Designer aus der eigenen Organisation. Und jetzt kommt die grosse Wende. Es wird alles besser.
Weiß es nicht. Voraussichtlich nicht.
Wieso nicht?
Angefangen hat es mal nicht gut. Also, gegen den HCD hat man eigentlich das typische Hockey gesehen von Lugano. Die haben ja sehr anständige Spiele gehabt, zwischendurch sind einfach defensiv sehr verwundbar. Und Davos ist natürlich eine Mannschaft, die unglaublich Dynamik und Zupf entwickelt, wenn sie mal Lust haben. Also Lust haben sie immer, aber wenn sie merken, jetzt müssen wir, und das ist eine Mannschaft, die vielfach die Saison schon Rückstände aufgeholt hat. Und dann ist Lugano völlig überfordert gewesen. Und das geht auch nicht so schnell, bis man defensive Ordnung hergebracht hat, wenn man es vorher nicht gemacht hat. Aber ich glaube, der Chris McSorley, der ist ja noch anderthalb Jahre gezahlt oder fast zwei Jahre. Dann wird er das Geld auch in Lugano wieder ausgeben, glaube ich.
Das ist eigentlich noch ehrenwert. Also die lokale Wirtschaft in Schwung behalten.
Ja, der Chris McSorley ist auch 60 mittlerweile. Also
das zügeln auch an, das ist wie bei dir.
Ja, hat die Nomadisierung von dem Trainerbusiness, die wird jetzt mal gestoppt.
Okay. Dass er irgendwann ins Wallis sollte zurück muss.
Gut, das Projekt in Sierre, da hast du ja Möglichkeiten. Bist sehr schnell auf einem sehr schönen Weg noch über den Simplon nachher im Wallis, gar nicht sehr lang. Ist das Cento Valley? Ich glaube, man könnte durch das Cento Valley fahren, noch über den Simplon, wo man dann.
Geht das zu jeder Jahreszeit?
Nein. Fliegen könntest du zu jeder Jahreszeit, glaube ich, außer. Es ist gerade sehr wüstes Wetter. Dann nicht.
Mhm.
Gut, aber um das geht es nicht. Aber ja, wir jetzt irgendwie Leiter, weil ich habe selber ja auch verspielt mit Chris McSorley. Ich habe zwei hervorragende Jahre in Genf. Er ist natürlich ein Trainer, der einem stark, sage ich jetzt mal, auf Trab haltet. Aber mir ist aufgefallen, als Trainer mit einem sehr starken und dicht takteten Konzept, also da musst du auf Draht sein, so dass das in Lugano nicht funktioniert hat, weiss ich nicht. Gleichzeitig muss man sagen, was hat in Lugano schon funktioniert seit 2006?
Nichts.
Das ist jetzt der 20. Trainer, was haben. Also, wobei, die Mannschaft ist ja nicht mehr die gleiche wie 2006. Es wäre verrückt, wenn da noch einer übrig wäre von denen. Nein, ich glaube, das ist Kultur, die sich eingeschlichen hat in dem Club, in dem Verein. Man hat halt auch eine Führung, die sich immer wieder einmischt. Präsidentin, ja, das Motto, wer zahlt, befiehlt, hat im professionellen Sport einfach nichts verloren, sonst geht es schief. Also, Beweise sind erbracht. Die These muss nicht noch wieder leitet werden.
Jetzt kommt der Herr Gianninazzi.
Der Gianninazzi aus dem eigenen Nachwuchs, wo einer, der ist 5 Jahre Trainer, jetzt mit 24 Jahren angefangen, ist jetzt 29, der muss jetzt die Aufgabe übernehmen. Ich finde es eigentlich noch okay, weil das ist der Trend, den man auch spürt, sportartenübergreifend, dass die Trainer immer jünger werden. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil wenn in dem Alter schon kannst du Erfahrungen sammeln, dann kann dir das nur weiterbringen. Und die Erfahrungen sammeln ist nun Gottes Mal nicht bei den Elite-Junioren, wo es keine Zuschauer hat, sondern du brauchst den Druck vom Profisport, wo eben dann auch merkst, dass die Resultate ganz eine andere Auswirkung haben. Es wird gepfiffen, es wird gejubelt, es kommt Press, das hast du sonst alles nicht. Mhm. Das sind die Begleiterscheinungen vom Profisport, wo dann der Spreu vom Weizen getrennt wird, auch schlussendlich. Ja. Mhm. Wenn das aushält, ist gut und recht.
Ja, das ist gut, dann kann er das 3 Monate machen und dann wieder du 20 übernehmen, oder? Also, es ist doch, also, Entschuldigung, jetzt ist der HC Lugano untrainierbar.
Ja gut, das kann man...
Offenbar.
Ja.
Also, man hat alles probiert, irgendwie... Der mittlerweile hochgeschätzte Nationaltrainer Patrick Fischer zum Beispiel hat dort auch seine Sporen abverdient.
Das hat es übrigens sehr gut gemacht.
Im Nachhinein hat, muss man sagen.
Kulturellen Wandel herbeigeführt.
Im Nachhinein hat er auch lange ausgehalten.
Und ist nachher gescheitert, weil er einen Superstar auf der Bank gelassen hat, nämlich den Linus Klaasen. Und dann ist irgendetwas passiert, dann hat sich die Mannschaft nachher entschieden, man hebt zum Klaasen und hat sich wahrscheinlich irgendwo hinten durch die Druckendeckung abgeholt. Entweder in irgendeinem Büro oder in dem Büro, wo das oberst oben ist. Also, und wenn die Möglichkeit gegeben ist und das wüsste spielen, dann hast du als Trainer eigentlich keine Chance.
Genau, und jetzt kommt da ein 29-Jähriger und also, der kann für sein Alter nichts. Das ist auch okay, der wird auch etwas auf dem Kasten haben. Also, man wird da nicht völlig irgendein Anfänger, der von Tauter und Blasen keine Ahnung hat, herstellen. Ohne, dass man jetzt müsste sagen, also die Hockey-Schweiz hat nicht seit 2 Jahren davon geredet, der Gianninazzi, hebe dich fest, da kommt das nächste grosse Trainertalent. Also das ist auch nicht passiert, sondern offensichtlich ein talentierter Trainer, wo sich jetzt darf beweisen. Aber also Lugano, tut mir leid, ist der letzte Ort, wo ein Trainer ohne jegliche Erfahrung im Erwachsenen-Hockey sollte müssen. Vor einer Mannschaft herstehen. Also du hast es gerade gesagt, der Fischer, der in seiner Hockey-Karriere auch als Spieler viel erlebt hatte, hat schon, wo dann irgendwie sich die Zähne ausbeisst, da irgendwelche Ränkespiele und eben vorher und nachher ist eine zweistellige Anzahl Trainer gescheitert und nachher muss der arme Luca Gianninazzi sich irgendwie mit dieser Kultur rumschlagen. Also ich habe das Gefühl, man tut dem Mann nicht unbedingt den Gefallen.
Ja, könnte sein, ja. Ich kenne ihn zu wenig als Typ. Es hängt das sehr stark davon ab, ob er sich durch das beeindrucken lässt, wie er mit dem umgeht. Was hat er für Perspektiven? Also wenn der Club sagt, du, wenn das nicht klappt nach dieser Saison, dann kannst du zurück, kannst wieder U20-Trainer sein, bereitest dich nochmal vor, nimmst du das als Erfahrungswert mit. Wenn man nicht weiss, was funktioniert, man hätte können sagen, man geht Mark Crawford holen zum Beispiel. Ist auch Kanadier, ist aber ein Kanadier, der in der NHL Erfolg gefeiert hat. Das ist dann auch für die Ausländer aus Nordamerika wieder ganz eine andere Hausnummer. Chris McSorley hat zwar einen riesen Namen durch die McSorley-Familie, die in Kanada sehr bekannt ist. Er selber hat aber nie in der NHL gespielt, nie etwas gewonnen dort. Und wenn dann ein Crawford kommt, da hättest du natürlich schon ein anderes Gewicht, wo am Marc Arcobello, der so ein bisschen als Speerspitze vom Widerstand gilt, der Captain, wo irgendwie nach 9 Spiel einen zweiten Assist hat. Und ja, hinter der Kulisse wird gemunkelt, dass der so ein bisschen der ist, der sich gewehrt hat gegen die Art und Weise von McSorley. Und da auch erfolgreich war, dabei den Protest zu organisieren. Weil schlussendlich hat man alle Garderoben verloren. Das hat man in Bern gesehen, wo die Mannschaft in Einzelteile zerlegt worden ist beim 7-3. Und ob jetzt Luca Giannazzi, der kann die Unterstützung, kann man dem schon zusagen. Aber wenn es dann nicht läuft und die gleichen Mechanismen wieder greifen, dann stellt sich die Frage, verheizt man denn den? Also der kann so geschädigt werden, dass er einfach nie mehr Lust hat, so ein Traineramt zu übernehmen. Dann wäre es vielleicht zu früh, hätte man ihn sollen als Assistenztrainer vielleicht einsetzen zuerst bei einem erfahrenen Mann. Wenn das schief geht, dann bist du dann auch nicht sicher, ob der noch springen kann. Also, es ist immer eine Ungewissheit in dem Amt. Ich finde es mutig, dass man es macht. Und es verratet natürlich auch gewisse Ratlosigkeit. Aber das ist ja auch kein Wunder. Also wenn in, was sind das, 16 Saisons mittlerweile plus minus, seit 2006 irgend so etwas, 20 Trainer hast, ja, dann weisst du, es funktioniert irgendetwas nicht. Irgendwo mangelt es. Und in den allermeisten Fällen, wenn Sportvereine nicht entgegenkommen über so lange Zeit, dann stimmen die Strukturen nicht, und zwar von zuoberst bis zu unterst nicht. Mhm. Das ist kein Zufall, das kann nicht sein. Also die haben es mit jedem Trainertyp versucht, was es gibt. Grünschnäbel, erfahrene, erfolgreiche, erfolglose. Sogar der Greg Ireland hat dafür trainieren dort.
Ja, oder? Länger noch.
Eben.
Erschütternd lang.
Der ist eigentlich fast der erfolgreichste gewesen. Also wenn man schaut, wie lange das der oben mitgespielt hat. Und das ist so ein Oldschool-Trainer, der einfach sagt, ihr wisst ja, was ihr macht, also machen es. Eben, das kann jeder, der auf der Straße holst, sagen. Der hat irgendwie noch lustige Ausstrahlung gehabt. Aber das zeigt ja, dass du dort mit einem Konzept nicht unbedingt am besten dran bist, sondern vielleicht kommt es einfach auf den Typ drauf an. Aber dort, die Struktur, dort stimmt einfach etwas nicht.
Das ist ein bisschen wie bei uns. Konzept völlig überschätzt. Darum haben wir jetzt entspannte etwa 80 Minuten, glaube ich, geschwätzt.
Gut, wir haben kompensieren müssen für die, vor allem für das letzte Mal,
wo uns clever verkauft, wenn sich unsere geschätzten Produzenten nachher darüber beklagen, dass
wir das jetzt zweimal gespart, so geteilt viel, durch so drei, was gibt 80 geteilt durch drei, fast 30, aber nicht ganz.
Das müsste jemand mit gewisser Grundkompetenz können ausrechnen, da finden wir jemanden.
Ja.
26.
Geht schon los.
Also, ja,
komm,
ja.
Mal schnell den Endspurt, den bringen wir noch her.
Endspurt.
Im Endspurt geht es um die ganz grossen Themen vom Leben. Im Schach wird seit Wochen mittlerweile darüber gestritten, hätte Hans Niemann betrogen, heisst er, glaube ich, oder? Ein 19-jähriger Wunderamerikaner, wo der Weltmeister Magnus Carlsen am Rand von diversen Niederlagen und vom Wahnsinn getrieben hat. Bist du erschüttert? Ja,
Carlsen, Niemann, das ist das Brettspiel. Also, ich habe früher mit Weile betrogen und dann hat es nicht gerade Flatter gegeben, aber schon strenge Verweis, Brettspieler sind halt so, da wird überhaupt so beschissen. Kümmert mich aber ehrlich gesagt nicht. Schach ist auch kein Sport, das ist ein Brettspiel. Also, wenn noch der FCB 5 Siege, jetzt 2 Niederlagen, der FCB ist wieder in Straucheln geraten. Jetzt muss man sich fragen, geraten der Alex Frey jetzt wieder auf die Schiefbahn?
Ich gerade vor allem der FCB auf die Schiefbahn. Alex Frey, der wird so oder so auf den Füßen landen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ja, es wird ein bisschen Charaktertest diese Woche. Also jetzt hat man wirklich zwei schlechte Matches gemacht, wo man dann auch eine Quittung bekommen hat, in Form von Resultaten, die nicht gut waren. Jetzt muss man auf Bratislava am Donnerstag. Eigentlich ein Gegner, den man daheim hat selber schlagen, dort verloren hat. Das einzige Europawürdige waren die Fans mit dieser sensationellen Choreografie. Sind wir gespannt. Ich glaube, das macht Alex Frey als Trainer eben aus, dass er tatsächlich seine Mannschaft führt, die relativ streng, hat man an diesen diversen, auch öffentlich kommunizierten Bussen und Suspendierungen eigentlich von den Spielern, die zu spät gekommen sind, jeweils gesehen, das Gefühl, bringt die schon wieder an. NHL! Da fängt man richtig an von Hockey spielen. Zwei Spiele sind schon gewesen. Am Wochenende die Saison angefangen. Jetzt geht es in Nordamerika, in Anführungszeichen, so richtig los. Nach dem Auftakt in Europa mit Nashville und San Jose. Einer interessiert mich im Moment am meisten. Dennis Malgin.
Zu Recht.
In Toronto den Cut geschafft. Im zweiten Versuch. Also ist er schon einmal in Toronto gelandet. Dann ist er nachher 2 Jahre in die Schweiz gekommen. Jetzt darf er nochmal Anlauf nehmen. Es ist Schwärmen von ihm, ist das sein Jahr?
Ich hoffe es ganz schwer, weil die Entwicklung, muss man auch berücksichtigen, ist fantastisch, was er durchlaufen hat, NHL, dann die Enttäuschung, kommst zurück, musst noch auf Lausanne zuerst, oder? Das wird nochmal
ein mentaler Dämpfer. Ist aber, glaube ich, Schmerzensgeld nicht so schlecht.
Ja, gleich, aber nebst die schöne Stadt, die weiss, ein Haufen Geld, aber dann der Club, wo, ja, das kann die Karriere kosten. Er hätte das verkraften können, nachher beim ZSC aufgeblüht. Ich hoffe ganz schwer. Ich meine, was der kann, haben wir bei der WM wieder gesehen und in den Playoffs. Ein fantastischer Spieler. Eigentlich nicht möglich, dass der in der NHL nicht schafft. Ich setze auf den Wette, tue ich grundsätzlich nicht, das überlasse ich anderen. Aber wir tippen jetzt, das darf ich. Da muss ich kein Geld setzen.
Kannst aber.
Könnte machen, ja. Aber ich bleibe meinen Prinzipien natürlich treu.
Gut, also was tippen wir?
Wir tippen Sio Luzern. Sehr interessant. Sio eigentlich in einem Lauf zwischendurch hat man wieder über den Balotelli. Ist interessanterweise besser, wenn er nicht von Anfang an spielt. Je weniger dass er spielt, umso besser. Er darf einfach nicht gar nichts spielen, weil dann ist auch wieder nicht gut. Also wer da noch rauskommt. Und Luzern, Zerfleischung von innen oder von oben, wenn man so will. Interessanter Match. Samstag am 6 Uhr wird gespielt. Wir hätten gerne deinen Tipp.
Also ich wollte gerade sagen, du hast es eigentlich gut beschrieben, oder? Der Chaos-Club trifft auf FC Sion. Ich glaube, Sion... Ja, die lassen sich irgendwie von nichts mehr erschüttern. In Luzern hat man sich eigentlich daran gewöhnt, dass es ein bisschen ruhiger ist. Jetzt ist Mario Frick hat von Karma geredet, dass man dann so ein Match auch verliert, wenn es im Club unruhig ist. Sion 2-0. Mein Lieblingstipp. FC Sion gewinnt 2-0. Ja, Balotelli macht in der 91. das Penalty-Goal zum 2-0. Deckel drauf.
Also, mein Tipp war vorher schon 3-0 gewesen. 3-0 für Sion.
Jetzt kann der FC Luzern sich das an die Wand hängen. Giorgio Contini, wie geht's, ist schon dafür bekannt, dass er auch im Notfall irgendwie noch einen Tessiner-Podcast hört, wo dann schlecht über GC geredet wird und dann seine Spieler präsentiert. Schau, das glaubt niemand an uns. Ja. Also wenn Luzern es schafft, gehen wir davon aus, dass Mario Frick das als Motivationsspritze genutzt hat.
Kann interessant.
Man. Ja, wenigstens einer glaubt an uns. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Falls jetzt noch jemand zulässt.
Was mir erstaunen würde nach fast eineinhalb Stunden.
Es würde weder Sinn noch. Nein, also erstens wäre jetzt viel Zeit. Zweitens, warum?
Gut, wieder, vielleicht hört jemand wieder zu, der zwischendurch eingeschlafen ist und gesagt hat,
sich wundert.
Sind tatsächlich immer noch am Schnarren.
Genau, ja. Also, ja, zurückspulen lohnt sich nicht, falls ihr jetzt verwacht seid. Wahrscheinlich, ja, sind wir mittlerweile eh überhaupt.
Gut, wer Schach verpasst hat, das wäre schade.
Ja, also Anfangs wir haben es am Anfang anteasert und nachher nicht eingelöst eigentlich.
Lang nicht und dann nur ganz kurz. Ist irgendwie auch schade.
Aber dafür auf den Punkt. Gut. Was man sonst von uns nicht kann behaupten.
Bis nächste Woche. Wir bedanken uns für die Geduld und das Verständnis natürlich, dass wir die letzten zwei Wochen haben müssen ausfallen lassen.
Ah, und eine Korrektur muss ich noch anbringen. Vor Monaten, nein, vor drei Wochen habe ich behauptet, Novak Djokovic hat 20 Grand Slams gewonnen. Hat 21.
Ja.
Nadal 22, Djokovic 21, Roger Federer 20. Und mit dieser frohen Botschaft
verabschieden wir uns ins Wochenende.
Genau, es ist ja schon Dienstag. Auf Wiederhören.
Adieu.